Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
So, da sind wir wieder. Hinten links im Kaiser Friedrich, beziehungsweise aus organisatorischen Gründen sind wir in der Martinistraße 43. Wir, das ist Frau Inga Köstner und ich. Hallo Frau Köstner.
Hallo Frau Hellwig, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Frau Köstner kennt sehr viele Menschen in Bremen, denke ich mal, vor allen Dingen sehr viele Menschen, die in Hornlehe leben, denn Frau Köstner ist Ortsamtsleiterin Hornlehe.
Richtig.
Seit 10 Jahren bald, ne?
Seit genau 9,5 Jahren, genau. Mhm. Ich bin Ende Dezember 2014 in das Amt eingestiegen.
Aber damit fangen wir vielleicht gleich an, weil das hat für ziemlich viel Berichte gesorgt, weil es war sehr kompliziert, dass Sie ins Amt gekommen sind, weil es Mitbewerber gab, die mit dem Verfahren nicht einverstanden waren, aus ganz unterschiedlichen Gründen, soweit ich weiß. Erzählt, wenn man das überhaupt raffen kann, auf jeden Fall hat das ganze Prozedere hat 1 Jahr, glaube ich, gedauert oder sogar noch länger.
Ein bisschen länger sogar.
Von der Wahl, bis Sie das Amt übernehmen konnten.
Genau, es gab im Prinzip ja zwei große Verfahren, die gerichtlich angefochten wurden. Die erste Wahl fand im Juni 2013 statt und ist dann von einem der Mitbewerber kritisiert und angefochten worden.
Weil irgendwelche Bewerbungsunterlagen nicht vorgelegen hatten oder so.
Genau, nicht, ne? Sollten irgendwelche Bewerbungsunterlagen nicht zur Verfügung gestanden haben. Das ist moniert worden und das Verfahren ja dann nochmal überprüft worden.
Und dann wurde auch nochmal gewählt tatsächlich, ne?
Genau, nachdem diese gerichtliche Überprüfung dann abgeschlossen war und auch festgestellt wurde, dass es Verfahrensfehler gegeben hat, gab es nochmal ein weiteres Verfahren, ebenfalls nochmal mit Vorstellungsrunde. Der klagende Bewerber aus dem ersten Verfahren hat dann seine Bewerbung zurückgezogen, aber es gab dann nochmal ein zweites Klageverfahren, wo auch nochmal das Ganze überprüft werden sollte.
Aber ich glaube, da ging es nicht darum, dass Bewerbungsunterlagen gefehlt haben, sondern da wurde irgendwas anderes moniert.
Ich kriege es ehrlich gesagt nicht mehr zusammen, was jetzt im Einzelnen.
Kompliziert.
Ja, es hat sehr lange gedauert. Es hat, wie gesagt, von 2013 dann über 2014 gedauert und Ende 2014 war dann alles an Verfahren abgeschlossen und ich durfte im Amt beginnen.
Genau. Also nämlich erst wurde das Verwaltungsgericht angerufen, dann wurde das Oberverwaltungsgericht angerufen und diese Person wollte sogar noch vor das Bundesverfassungsgericht gehen, hat aber dann auch, glaube ich, die Fristen verstreichen lassen oder gesagt, nee, so weit treibt das dann doch nicht und dann konnten sie anfangen.
Genau.
Man konnte sie aber auch schon vorher kennen, denn sie waren Bürgerschaftsabgeordnete eine Legislaturperiode lang.
Richtig.
Von 2007 bis 2011.
Ja.
Da waren Sie aber noch nicht Sozialdemokratin, wie Sie es jetzt seit auch mehr als 10 Jahren sind, sondern Sie waren noch bei den Linken.
Genau. Ich war von 2002 Mitglied, damals ja noch bei der PDS. Ich bin in der PDS angefangen, dort sozialisiert, aufgrund meines Gerechtigkeitsempfindens. Ich lebte ja lange Jahre in Berlin, bin dort geboren, bin dort aufgewachsen. Mhm. Und 2002 war so dieser Knickpunkt. Das war der Zeitpunkt, als die damalige PDS aus dem Bundestag geflogen ist und nicht mehr in Fraktionsstärke vertreten war, sondern nur noch mit zwei direkt gewählten Abgeordneten. Und da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass so eine Stimme der Gerechtigkeit einfach nicht mehr politisch vertreten ist.
Der sozialen Gerechtigkeit wahrscheinlich vor allem.
Insbesondere der sozialen Gerechtigkeit, genau. Und ich bin dann Mitglied der PDS geworden, habe mich dort engagiert. Zuerst in Berlin, später dann auch in Bremen. Und habe den ganzen Prozess mitgemacht, der dann aus der PDS und der WASG die Linke hat entstehen lassen.
Das waren Parteitage. Oh.
Die waren sehr lang, ja. Die waren sehr lang,
sehr heftig,
diskussionsbehaftet.
Aber auch ausfallend im Ton, ne? Also die waren sehr, man kann vielleicht sagen lebendig, aber die waren auch sehr hart irgendwie, oder? Habe ich so in Erinnerung.
Teilweise, ja. Ich finde, es ging noch, wenn man heutzutage zurückblickt, das ist ja eh so, wenn man zurückblickt, hat man eh so ein verklärtes Geschichtsbild oder historisches Bild. Das ist ja alles nicht ganz so schlimm, wie man es damals vielleicht erlebt haben mag.
Aber, oder andersrum, man findet es viel schlimmer, als wirklich war. Ne?
Also ja, ich denke eher immer andersrum. Ja.
Chaotisch, lang und,
ja.
Und da waren auch so Menschen, die irgendwie so einen Mitteilungsdrang hat, manchmal hat das gar nicht richtig gepasst,
ja, das stimmt.
Zu dem, was da gesagt worden ist. Und dieses Zusammenkommen, damit haben sich alle sehr schwer getan. Ja, nicht nur in Bremen, sondern überhaupt. Ne?
Ja, genau.
Sind Sie West- oder Ostberlinerin oder gar nichts von beiden?
Ich bin Ostberlinerin tatsächlich.
Weil ich dachte, PDS, daher hat ja viele schon von abgehalten, sich da anzuschließen, weil es die SED-Nachfolgepartei war. Wie haben Sie das denn innerlich irgendwie als Ostberlinerin, die ja auch viel mitbekommen hat, vor allen Dingen nach dem Mauerfall, wie konnte man da der PDS beitreten? Oder wie haben Sie das, wie rechtfertigen Sie das im Nachhinein für sich? Sie sind jetzt gar nicht mehr dabei.
Ja, sagen wir mal so. Also ich war zum Mauerfall 10. Also was habe ich da an Geschichte mitbekommen? Ich habe nicht wirklich viel mitbekommen, sondern das, was Kinder halt so prägt. Ich habe mitbekommen, ich bin in einer sehr behüteten Familie aufgewachsen. Ich hatte einen Krippenplatz, ich hatte einen Kindergartenplatz, ohne dass es Probleme gab und sich meine Eltern dreimal im Kreis umdrehen mussten. Ich habe das Schulsystem erlebt. Ich habe gemerkt, dass es beim Einkaufen den einen oder anderen Mangel gibt. Wenn man sagt, so, man braucht jetzt Taschentücher, konnte man nicht einfach loslaufen. Die gab es halt nicht immer.
Geschweige denn Apfelsinen oder Bananen oder sowas.
In Berlin war das ein bisschen anders. Es gab tatsächlich auch Bananen und es gab in der Vorweihnachtszeit auch Apfelsinen. Also die hatte ich auch im Osten in der damaligen DDR kennenlernen dürfen und auch essen dürfen. Das war jetzt nicht problematisch, aber so von der ganzen Lebensrealität war es alles sehr behütet und also ich bin mit positiven Eindrücken aus dieser Kindheit rausgekommen. Den Mauerfall selber, den habe ich über Nachrichten verfolgen können, konnte den aber gar nicht so einordnen. Nee,
da waren Sie noch zu jung.
Ist man einfach zu jung.
Aber gab es denn in Ihrer Verwandtschaft überhaupt keine Menschen, die in Konflikt gekommen sind mit der DDR? Oder das Gegenteil, wo Sie später mitbekommen haben, dass die IMs waren oder so? Gab es sowas gar nicht? In der weiteren Bekanntschaft und Verwandtschaft?
Also wir haben im Alter von 10 Jahren, 11 Jahren, 12 Jahren, da arbeitet man das Ganze nicht auf. Das kam später dann erst, als ich mich selber politisch engagiert habe und gesagt habe, Mensch, das kann doch nicht so sein. Warum organisieren sich Menschen nicht? Warum treten sie nicht für ihre Interessen ein? Dass dann das ein oder andere Gespräch darauf zurückzuführen war, dass man sagte, Mensch, war nicht immer so einfach. Man konnte nicht immer für eigene Interessen einstehen oder man konnte nicht immer frei seine Meinung rausposaunen. Ja.
Es kommt wahrscheinlich sehr darauf an, wen man kennengelernt hat. Aber ich hatte zum Beispiel einen Kollegen, ich habe eine Zeit lang in Thüringen gearbeitet, als die Zeitung Nordhessen sich nach Thüringen ausbreiten wollte nach der Wende. Der hatte im gelben Elend gesessen. Mhm. Und da kriegt man halt wirklich einen anderen Blick. Oder wenn man weiß, wie viel Mauertote es gab, also tatsächlich erschossen, weil sie das Land verlassen wollte. Mhm. Deswegen denke ich nur, dass die SED hatte damit halt was zu tun, ne? Ob man da im Nachhinein irgendwie, ja, das habe ich bei der PDS oft nicht verstanden, dass sie damit nicht richtig gebrochen hat. Deswegen kann ja trotzdem die PDS eine gute Partei gewesen sein. Aber sie haben sich nie davon losgesagt, oder wie man das nennt, ne?
Nee, das würde ich so nicht im Raum stehen lassen, weil es gab sehr viele Parteitagsbeschlüsse, die sich genau mit dieser Vergangenheit befasst haben und die natürlich auch gesagt haben, was ist Recht und was ist Unrecht, wie wird es aus heutiger Sicht bewertet. Das gab es schon, aber der Vorwurf steht halt ja immer wieder im Raum, dass man gesagt hat, nein, dieses Lossagen und ihr müsst doch sagen, wie Unrecht dieses System war. Und das ist so oft passiert, aber es hat keiner wahrgenommen, in meiner Wahrnehmung jetzt. Ja, und die Vorwürfe hörten ja nicht auf, als sich dann Die Linke gegründet hat, dass man gesagt hat, so, ihr seid jetzt Nachfolgepartei, jetzt sagt doch mal endlich was, jetzt sagt doch mal, wo sind denn die Geldkoffer geblieben und was sagt ihr denn zu den Mauertoten?
Das war's alles. Zu dem Unrechtsregime oder dem Unrechtsstaat, ne? Der Leute eingesperrt hat, die weg wollten.
Genau. Aber da gab es genügend Positionierung aus meiner Sicht.
Heute tut sich die Linke ja immer noch schwer, oder sagen wir jetzt Bündnis Sarah Wagenknecht, zum Beispiel die Position zu Russland. Das ist ja auch so umstritten oder wird ja auch als befremdlich wahrgenommen. Also ich finde, man darf so eine Meinung haben. Also das finde ich auch ein bisschen befremdlich, dass man so tut, als ob man mit dieser Meinung, die man ja nicht teilen muss, also als ob sie irgendwelche merkwürdigen Menschenrechtsverletzungen, Forderungen stellen würde oder so. Mhm. Da hat sich der Diskurs auch extrem verengt. Aber das geht immer noch ein bisschen in diese Schiene, ne?
Beim Bündnis Sarah Wagenknecht, da bin ich wirklich außen vor. Ich verstehe diese Entwicklung nicht. Ist ja eine sehr, sehr kluge Frau. Aber politisch wankt sie mir zu sehr zwischen rechts und links und ich kann noch keinen roten Faden bei ihr erkennen. Hadere da noch ein bisschen mit und bin da wirklich neugierig, wie sie sich entwickelt. Aber so richtig meins war sie nie, als Person nicht, weil auch sie für mich sehr unnahbar ist.
Haben Sie das Buch gelesen?
Nein. Das habe ich nicht gelesen.
Ich auch nicht, aber ich fand schon, also damit hat sie sich sehr, also damit hat sie es ja auch verscherzt, mit diesem Vorwurf, dass das lauter Salonlinke sind, ne, die natürlich mit dem wahren Leben gar nichts zu tun haben. Dabei, ich glaube, dass auch bei den Linken in Bremen schon immer Mitglieder auch dabei waren, die zum Beispiel arbeitslos waren. Wahrscheinlich war die Quote sogar höher als anderswo wegen diesem Thema soziale Gerechtigkeit.
Möglich, genau. Mein Antrieb war es nicht. Also natürlich, das Gerechtigkeitsempfinden stand immer im Mittelpunkt. Aber ich war und bin eine Person, die mit beiden Beinen im Leben steht und immer stand und auch pragmatisch eher Politik macht. Also wirklich sich die Lebensrealität anschaut, guckt, wie geht's den Menschen, wo kann man unterstützen, wo kann man helfen. Und das ist eigentlich ein Motto, da bin ich mir über die ganzen Jahre und Jahrzehnte treu geblieben. Und das ist völlig egal, ob ich in der PDS war oder in der Linken oder jetzt in der SPD bin. Es gibt auch Sachen, die mir eben politisch gar nicht gefallen. Und
aber das ist ja überall so, dass man das ist ja, wenn man sagen würde, entscheide dich für Bremen oder Hannover, dann würde man ja auch mal sagen, manche Sachen gefallen mir in Bremen überhaupt nicht und andere in Hannover.
Können wir beides zusammen puzzeln?
Ja, genau. Sie sind Verwaltungswirtin.
Diplom-Verwaltungswirtin.
Diplom-Verwaltungswirtin, genau. Entschuldigung, genau. Und Sie haben als Arbeitsvermittlerin gearbeitet, auch schon in Berlin, glaube ich. Oder nur in Berlin?
Nein, also ich habe in Berlin das duale Studium gemacht, dieses Verwaltungsstudium, unter der Prämisse, dass ich in Berlin auch arbeiten kann. Ich bin damals bei einem Bezirksamt eingestiegen, die mir die Zusage gegeben haben, wir haben so wenig Kandidaten ausgewählt und auf jeden Fall, wenn ihr das Studium, ihr liebe dualen Studierenden, wenn ihr das besteht, dann könnt ihr bei uns anfangen. Das hat sich dann alles anders entwickelt. Ich habe das Studium 99 begonnen und 2002 abgeschlossen. Und in der Zwischenzeit 2001 gab es ja diesen Personalpakt in Berlin, wo man gesagt hat, wir haben einfach zu viel, wir müssen einsparen, Personal muss entlassen werden. Und dann hat sich aber die Politik in Berlin dazu entschlossen, wir entlassen niemanden, sondern wir behalten alle Mitarbeitenden an Bord, aber alle müssen ein bisschen was von ihrem Gehalt abgeben.
Was dann ähnlich aber wie die PEP-Quote hier wahrscheinlich in Bremen, so ein ähnliches Modell, wo man Personal einsparen, abbauen und so musste. Na gut, auf Gehaltsverzicht,
da kann ich jetzt hier nicht dran. Genau, man hat einfach Posten nicht wieder besetzt. Das war in Bremen ein bisschen anders als in Berlin. In Berlin hat man gesagt, nee, ihr gebt alle ein bisschen was von eurem Gehalt ab. Weiß ich nicht, irgendwas um die 85-86% haben dann alle nur noch bekommen. Aber dafür durften alle bleiben. Und dann wurde erst später geguckt, welche Stellen nicht wieder besetzt werden konnten. Und vor dem Hintergrund hat uns dann unsere Behörde beiseite genommen, sprich also mich und meine Kolleginnen, wie wir das duale Studium gemacht haben und haben gesagt, vielleicht wäre es doch besser, ihr guckt euch mal irgendwie bundesweit um, weil wir können euch nicht garantieren, dass wir euch übernehmen. Jetzt nicht mehr. Wir hätten es gerne gemacht, aber wir können es nicht mehr. Naja, und dann habe ich meine Fühler ausgestreckt und hatte so ein bisschen im norddeutschen Raum geguckt, hatte ein bisschen im süddeutschen Raum geguckt, hatte Einladungen und auch Zusagen bekommen, sowohl aus dem Norden als auch aus dem Süden. Und habe dann gesagt, irgendwie, ich fühle mich im Norden viel wohler.
Ja, ich möchte
lieber zu den Fischköppen, als jetzt ohne das despektierlich zu meinen, sondern wirklich nett zu den Almöhis. Da möchte ich jetzt nicht hin. Und bin dann 2002 hier in Bremen gelandet.
Als Arbeitsvermittlerin?
Nein, damals bin ich eingestellt worden als Entlastungskraft bei der Einführung der Grundsicherung im Alter beim Amt für Soziale Dienste.
Ah ja, aber haben Sie nicht mal im Jobcenter als
Arbeitsvermittlerin?
Ach so, das, ich wollte
genau,
bei sozialer dann. Gerechtigkeit oder schon bei dieser Sache, obwohl Sie da ja schon bei den Linken waren, ne? Aber da glaube ich, wenn man jeden Tag als Arbeitsvermittlerin oder mit Menschen, die von Grundsicherung im Alter leben müssen, dass man da natürlich einen ganz anderen Blick auf Politik auch bekommt, wenn man mit den Menschen zu tun hat, als wenn man vermeintliche oder echte Salonlinke, die auch wissen, dass es diese Menschen gibt, aber sie sind es eben nicht. Mit denen hat man dann vielleicht nicht so viel zu tun. Ne?
Ja, genau. Also 2002, jetzt muss noch einen kleinen
Schritt. Ich habe die Milch vergessen.
Alles gut.
Nein, alles gut.
Einen kleinen Schritt zurück. 2002, ich bin Mitte August hier in Bremen gewesen zum Vorstellungsgespräch und dann hieß es gleich, okay, zum 1.9. können Sie anfangen. Also organisieren Sie mal binnen 2 Wochen eine Wohnung, ohne dass Sie irgendeinen Vertrag in der Hand haben. Organisieren Sie mal Mobiliar, einen Umzug oder was auch immer. Das war schon sehr aufregend alles. Und in die PDS bin ich ja kurz danach erst eingetreten, nachdem ja dann die Bundestagswahl war. Die war ja dann erst im September.
Ach ja, stimmt. Ja, genau. Also das heißt aber nicht, dass Ihre vorberufliche Vorerfahrung unbedingt dahin geführt hat, sondern danach haben Sie noch viel mehr mit Menschen zu tun
Richtig.
Gehabt.
Richtig, genau. Also Entlastung, Grundsicherung im Alter. Da hat man natürlich mit den älteren Menschen zu tun gehabt, die auf Unterstützungsleistungen angewiesen waren, weil eben die Rente nicht ausgereicht hat oder weil jemand arbeitsunfähig war. Und das hat sich ja dann alles weiterentwickelt, bis hin zu den Hartz-IV-Gesetzen. Und bin ich dann tatsächlich um Jahr 2005 gewechselt in die Arbeitsvermittlung. Mhm.
Beides, das eine mit alten Menschen zu tun zu haben, die von ihrer Rente nicht leben können, das muss doch furchtbar traurig sein, oder? Ja. Weil alte Menschen ja auch sich schämen, glaube ich, oft. Ja. Oder ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber doch eher gar nicht zum Amt sozusagen wollen oder gar nicht um Hilfe wollen. Wie verkraftet man sowas, wenn man mit Menschen zu tun hat, die vor einem sitzen, wo man das Gefühl hat, die schämen sich die ganze Zeit, denen ist das alles so unangenehm, aber sie haben am Ende des Monats tatsächlich Schwierigkeiten, sich zu ernähren. Das gibt es ja tatsächlich. Mhm. Ne? Mhm.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man menschlich bleibt. Dass man nicht die Amtsperson raushängen lässt, die jetzt von oben herab irgendetwas dirigieren, aufoktroyieren möchte, sondern dass man menschlich reagiert, dass man Verständnis aufbringt und dass man natürlich Leuten auch Ängste nimmt, zum Amt zu gehen. Also sie haben ja dann in der Regel, wenn sie bei mir am Schreibtisch gesessen haben, schon mal den Schritt gewagt, dass sie ins Amt gekommen sind, haben gesagt, bitte können Sie das doch mal überprüfen und ich habe vielleicht gar nicht so viel, aber wo könnte ich denn eventuell noch Unterstützung bekommen? Das ist die eine Seite.
Aber die pure Not hat viele wahrscheinlich auch dahin getrieben, oder?
Ja, würde ich aus heutiger Sicht so sagen. Es gibt auch andere, die das Sozialsystem sehr gut kannten. Und die dann an die Hand genommen wurden von Verwandten oder von Menschen, die sich so ein bisschen auskannten. Die gesagt haben, so und jetzt gehst du hier hin und dir steht das, das, das und das und das zu und jetzt beantragst du das. Und dann auch erstmal sagt, oh Moment, jetzt gucke ich erstmal eine Richtung.
Eigentlich ist das ja selbstbewusst, ne, zu sagen, das ist so und das steht mir zu. Andererseits kommt einem das auch mal ein bisschen komisch vor, ne, weil eigentlich, ich weiß nicht, wie Sie das als Sozialdemokratin sehen, aber eigentlich ist es ja schon richtig, dass der Staat so viel helfen soll wie nötig und nicht einfach helfen soll, sondern so viel wie nötig und die anderen versuchen aus eigener Kraft ihr Leben und sich um ihr Gehalt oder ihr Einkommen zu kümmern. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, es hat eine gesellschaftliche Entwicklung seitdem stattgefunden. Also seitdem ich den Schritt ins reale Berufsleben gegangen bin. Am Anfang habe ich wirklich das Gefühl gehabt, es gibt viele Menschen, die sind auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Da muss ganz viel Aufklärungsarbeit betrieben werden. Schamgefühl muss einfach auch beiseite geschoben werden und den Menschen ein bisschen Selbstbewusstsein an die Hand gegeben werden. Dafür bin ich auch immer eingestanden, über die ganzen Jahre, auch über die Jahre, die ich in der bremischen Bürgerschaft aktiv war und habe gesagt, das sind meine persönlichen Erfahrungen, so habe ich die Menschen kennengelernt. Und das waren halt 4 Jahre und ich war ehrlich gesagt etwas irritiert, als ich 2011 aus der bremischen Bürgerschaft ausgeschieden bin und dann wieder zurück in meine eigentliche Arbeitswelt als Arbeitsvermittlerin dann gegangen bin an einem anderen Ort. Ich habe dann in Mitte gearbeitet, dass sich auch die Gesellschaft so gewandelt hat. Und dass Menschen eben nicht mehr schambehaftet zum Amt gegangen sind, was ja erstmal gut ist, sondern es permanent mit Forderungen verbunden war.
Dann ist
mit überbordendem Selbstbewusstsein, mit Menschen, die aggressiv aufgetreten sind, Menschen, die einen als Mitarbeiterin bedroht haben. Also so eine komplette 180-Grad-Kehrtwende, das fand ich schlimm.
Das kommt allerdings, glaube ich, durch so Biografien. Wenn mein ganzes Umfeld immer sozusagen von Hartz IV gelebt hat und da auch nichts war, wo ich irgendwie ein anderes Vorbild hatte. Ich habe mal mit Jugendlichen, ich weiß gar nicht, was das für ein Projekt war, irgendein journalistisches Projekt gemacht. Und da waren 15-Jährige, die gesagt haben, wenn man gesagt hat, was hast du für einen Berufswunsch, die sofort gesagt haben, ich werde auch von Stütze leben. Mhm. Und das ist so traurig, weil die das wahrscheinlich auch gar nicht wollen, weil das ist ja nun nicht so, dass das so üppig ist, dass man sich, also da muss man schon gucken, ob man ins Kino gehen kann heutzutage. Das ist ja so. Also das hat, da denke ich auch, und dann hat mir mal eine Sozialsenatorin erzählt, dass sie ein Mädchen aus einer solchen Familie, also Großfamilie sozusagen, hingekriegt hatten, dass die eine Friseurlehre angefangen hat. Und die hat dann abgebrochen, weil der Druck aus der Familie, was machst du da, was soll das, wieso stündest du dich da so? Und das ist dann auch so bitter, ne? Also das ist wahrscheinlich natürlich ein Einzelfall. Ich will das auch gar nicht für alle sagen. Aber das ist das Traurige. Und da hat sich was verkehrt, ne? Wenn alle sozusagen von staatlichen Transferleistungen leben, dass das halt viel selbstverständlicher ist und dann vielleicht auch solche Forderungen kommen, ne?
Ja, genau, es also die Aussage kenne ich auch. Das hieß dann, ich werde Harzer.
Ich werde Harzer.
Genau, das kenne ich auch.
Jetzt heißt es, ich werde Bürgergeldler. Ja.
Wie auch immer, genau.
Wahrscheinlich heißt es jetzt anders.
Nein, aber mein Ansinn war es da auch, einfach diesen Ansatz weiter zu verfolgen. Mensch, wenn du arbeitest, dann kannst du doch über dein Leben selbst bestimmen. Das Problematische war eher, die Menschen haben ja trotzdem gearbeitet. Sie haben staatliche Leistungen in Anspruch genommen. Sie haben gearbeitet, in der Regel dann
als
schwarz.
Als Working Poor sozusagen?
Nee, so, als Schwarzarbeiter natürlich.
Ja, genau,
also ganz viel Schwarzarbeit. Und es ist halt schwierig, ist als Behördenmitarbeiter da auch nicht nur hinterzukommen. Das Hinterkommen ist überhaupt nicht problematisch. Das kriegt man relativ schnell raus. Aber das auch schwarz auf weiß so zu belegen, dass es dann auch verwendet werden kann.
Mhm. Aber das ist ja dann schon auch desillusionierend, ne?
Genau, das ist dieses, was ich meine. Mhm. Ich habe so eine 180-Grad-Wende in der Gesellschaft erlebt, was mich ein bisschen irritiert hat.
Ja, es gibt natürlich immer von allem alle, ne? Also auch Menschen, die unbedingt arbeiten wollen und nicht können. Alleinerziehende ist ja so ein Thema, dann kriegen sie keinen Kita-Platz, wollen aber gerne.
Ja.
Genau das Gegenteil, ne? Ja. Aber ich finde auch, das ist schwierig. Auf jeden Fall glaube ich, dass Arbeitsvermittler es wirklich schwer haben oder auch wenn man mit den Leuten, die von Grundsicherung leben, dass es wirklich sehr anstrengend ist. Die eine Seite eben, dass Menschen einen bedrohen und die andere Seite, dass man so gerne jemanden unter seine Fittiche nehmen würde sozusagen.
Es gibt auch ganz viele tolle Beispiele, muss man auch sagen. Also man hat ja so einen großen, bunten Blumenstrauß als Arbeitsvermittler. Was kann man alles mit den Menschen machen? Wo kann man sie weiterbilden? Wo kann man sie qualifizieren? Und da spreche ich jetzt wirklich nicht vom Bewerbungstraining, wo alle Leute sagen, hier zu den Ohren kommt es mir schon raus. Sondern
das ist auch ein komischer Mechanismus, muss man sagen. Komisch. Da müsste man auch genauer hingucken.
Ja,
ne?
Ja.
Das habe ich auch schon oft von Bekannten gehört, dass die das x-mal machen und das waren Leute, die, weiß ich nicht, vielleicht ihr Studium abgebrochen hatten, die wussten das natürlich alle, so eine Verlegenheitslösung. Ne?
Ja, klar.
Da kann auch irgendwas nicht stimmen, wie viel Geld auch dafür ausgegeben wird. Ne?
Ja.
Ja, zur Linken, Sie waren auch im Bundesvorstand der Linken, Sie waren also nicht nur in der Bürgerschaft und ziemlich schnell 2002 eingetreten, 2007 Mitglied der Bürgerschaft im Bundesvorstand. Sie sind schon im Streit gegangen oder Sie waren mit der Art von, na, ich weiß nicht, Sie hatten das Gefühl, dass viele da für ihre eigenen Interessen vertreten oder für sich persönlich und nicht das, was Sie sich vielleicht vorgestellt haben, wir machen hier gemeinsam Politik. So, das war so ein bisschen ein Vorwurf, wenn ich das aus unserem Archiv richtig sehe. Oder da waren Sie enttäuscht von, ne?
Genau, ich glaube, ich hatte es damals als Beutegemeinschaft bezeichnet. Ich habe gesagt, ich werde die Legislaturperiode 2011 noch anständig zu Ende bringen, weil die hat ja erstmal nichts mit der Fraktion an sich zu tun, sondern mit den Menschen, die ganz große Hoffnungen in diese Partei und in die Fraktion gelegt haben und natürlich auch Erwartungen an diese Fraktion gerichtet haben. Was soll alles politisch sich ändern? Was soll auf die Agenda gesetzt werden? Aber innerparteilich gab es diese, wie ich sie bezeichnet habe, Beutegemeinschaften, die mir zuwider waren und wo ich dann auch gesagt habe, das möchte ich einfach nicht mehr. Da möchte ich Abstand zu haben.
Sie wollten auch gar nicht mehr eigentlich in eine Partei eintreten, aber die Sozialdemokraten haben Sie irgendwie eingefangen. Wie macht man sowas? Sie sind angesprochen worden, ne?
Ja, genau. Also,
ich bin zum Beispiel noch nie angesprochen worden.
Tatsächlich nicht.
Nein.
Traut sich vielleicht keiner bei
sich. Ich würde auch als Journalistin finde ich auch nicht, dass man in der Partei sein sollte. Aber obwohl Sie das nicht wollten, was mussten die machen, damit Sie sich haben doch breitschlagen lassen? Manche sagen, das hat mit Ihrem Ortsamt zu tun oder Ihre Partei, die Sie ins Ortsamt befördert oder so.
Aber nee, gar nicht. Also das war ja 2011 bin ich ausgetreten. Das war ja im Sommer, da war die Legislatur dann rum und Neuwahlen haben stattgefunden. Und ich habe mir gesagt, also so schnell kriegt mich niemand mehr in eine Partei. Das habe ich für mich zu dem Zeitpunkt erstmal ausgeschlossen. Ich glaube, das hat ganz viel mit meiner Arbeit zu tun gehabt. Also ich habe wirklich versucht, für Interessen einzustehen. Ich habe versucht, überparteilich, über Grenzen hinweg Kooperation zu finden, gemeinsame Ziele zu definieren und habe nie haarscharf immer gesagt, du bist CDU oder du bist jetzt Grün oder du bist SPD. das war mir egal, solange die politischen Ziele übereingestimmt haben. Und ich glaube, dass das so ein Stück weit Anerkennung war. Zumindest wurde es so mir gegenüber kommuniziert, dass gesagt wurde, wir hätten dich schon ganz gerne bei uns. Also war so ein bisschen Kratzen an meiner Tür. Mensch, hast du nicht Lust? Und könntest hier bei uns auch eine neue politische Heimat finden? Das gab es aus mehreren Parteien, muss ich sagen. Habe ich für mich abgelehnt. Und bei der SPD war es so, die waren halt sehr
hartnäckig.
Hartnäckig, genau, das zum einen. Aber sie haben auch gesagt, ich habe alle Freiheiten, die ich haben möchte. Mhm. Ich muss nicht gleich in die SPD eintreten, sondern ich könnte ja erstmal so bei einer Arbeitsgemeinschaft mitarbeiten, was ich sehr sympathisch fand, weil es die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen war, die AFA. Genau mein Themenfeld, genau mein berufliches Feld. Und da habe ich gesagt, das finde ich toll. Also das gucke ich mir mal an. Und was behandelt ihr denn da für Themen? Ja, da war halt soziale Gerechtigkeit eins der großen Themen, die mich dann sofort wieder in den Bann gezogen haben. Wo ich dann gesagt habe, das gucke ich mir jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen länger an. Nicht, dass es hier einfach nur weghaschen ist und man unterschreibt für eine andere Partei. So einfach fand ich, sollte es auch nicht sein, weil ich auch noch sehr kritisch mit den Hartz-Gesetzen insgesamt umgegangen bin. Aber die Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft, die fand ich gut. Auch überparteilich, über Parteigrenzen hinweg. Und ein halbes Jahr später habe ich dann gesagt, okay, ich komme zu euch.
Haben Sie auch einen Toaster bekommen? Es gibt doch so einen Toaster,
der Nein.
SPD
auch. Nein, tatsächlich nicht.
Ja, schade.
Ach nee, mit einem Toaster kann man mich nicht locken.
Verstehe. Ja, man hätte ja zur Begrüßung der Partei, wenn Sie schon das Parteibuch bekommen haben. Ne? Die SPD, ist die Ihnen denn sozial gerecht genug? Also man, ich glaube, das wird ja bezweifelt. Zumindest wurde es, ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, dass sich das geändert hat. Auf Bundesebene weiß man es gar nicht so ganz genau. Ist Ihnen die SPD denn sozusagen sozial gerecht oder man könnte fast sagen links genug, wenn es das überhaupt trifft?
Würde ich jetzt so gar nicht beantworten können, weil das ist wie in allen Parteien. Man sucht sich so seine Punkte raus, mit denen man politisch übereinstimmt.
Wie Bremen und Hannover, was wir eben schon hatten.
Genau. Ich würde nicht sagen, dass das alles zu 100% super Politik ist, die gemacht wird. Aber ich sage auch, so ganz verkehrt kann es nicht sein. Sonst wäre die SPD ja auch in Bremen jetzt insbesondere nicht über 70 Jahre hier am Regieren. Und es gibt immer positive Aspekte, sagt, das haben sie richtig gut gemacht. Und es gibt halt auch Sachen, wo man sagt, meins wäre es jetzt nicht.
Na, immerhin war die SPD einmal nicht mehr stärkste Kraft. Ne?
Also, das stimmt.
Das muss man schon sagen, da ist dann eben die Frage. Und man sagt ja auch die Grünen, also dass die SPD schon bei der letzten Wahl von den Grünen auch profitiert hat. Ne? Ich meine, wir werden es erst in wie vielen Jahren, in 2 Jahren erfahren?
Letztes Jahr waren
genau. Wahlen. Also in 3 Jahren erfahren. Wie kam es denn dann, wieso denn das Ortsamt? Was hat Sie daran gereizt? Ich meine, Diplom-Verwaltungswirtin, da haben Sie natürlich die Grundlagen. Ne?
Die Grundlagen bringe ich mit, das politische Interesse ist da.
Sie wissen, wie Behörden arbeiten.
Genau. Die Vernetzung war da, zumindest im Stadtbremischen, teilweise darüber hinaus.
Und Sie haben in Hornlehe gewohnt?
Nein, ich hab nicht in Hornlehe gewohnt. Das war einer der Kritikpunkte, die mir gegenüber geäußert wurden.
Ach, dass Sie sich nicht genug auskennen, genau.
Ja.
Wo haben Sie denn gewohnt?
Ich habe seit 2002 wohne ich in Bremen-Nord.
Ah ja.
Diese 14 Tage Zeit zwischen Vorstellungsgespräch und Einstieg haben halt nicht ausgereicht, um im innerstädtischen Bereich irgendwie fündig zu werden.
Bremen-Nord ist doch auch schön, oder?
Sonst das ist immer so der Standardsatz, den man zu hören bekommt. Bremen-Nord ist ja auch schön. Ja, Bremen-Nord ist schön.
Aber
der Weg ist relativ weit.
Ja, es ist nicht in der Mitte, das stimmt. Deswegen heißt es ja Bremen-Nord. Ne?
Genau.
Manche
genau.
sagen ja, es wäre eine eigene Stadt, also Kleinstadt sozusagen am Rande
Bremens. Ja, im Prinzip ist es das auch. Ne? Ja. Also wenn man alle drei Stadtteile zusammenpackt mit 100.000 Einwohnern, ist es das auch.
Oder? Ich dachte immer, dass man als Ortsamtsleiter Hornlehe im Ortsamtsbezirk Hornlehe leben muss.
Nein, muss
das
man nicht.
Das wusste ich gar nicht.
Da können Sie ganz viele Ortsamtsleitungen fragen, die nicht in Ihrem Stadtteil leben, was Fluch und Segen gleichermaßen ist.
Ja, auf jeden Fall Bremen-Nord. Wären Sie denn lieber Ortsamtsleiterin in Bremen-Nord geworden?
Nee, die Frage stellte sich ja gar nicht.
Ja.
Als die Stelle damals vakant wurde, bin ich auch eher so ein bisschen mit der Nase drauf gestupst worden, dass man sagt, guck doch mal, hier ist eine Stellenausschreibung, das wäre doch was für dich, diese Verbindung zwischen Politik und Verwaltung. Und das war schon extrem interessant.
Es ging aber nicht nur um Hornlehe, sondern es ging vor allen Dingen um die Tätigkeit als Ortsamtsleiterin in erster Linie, oder? Sie könnten jetzt nicht sagen, damals jedenfalls noch nicht, Sie hätten sich in Hornlehe so verliebt, dass Sie unbedingt da als Ortsamtsleiterin tätig sein wollten.
Nein, es ging um die Tätigkeit an sich und diese Verknüpfung, Verwaltung, Politik.
Ja. Genau. Jetzt aber werden Sie wahrscheinlich ein Loblied auf Hornlehe anstimmen können und das wird uns hier lange aufhalten, oder? Was macht Hornlehe denn so sympathisch, dass ich zum Beispiel dahin ziehen sollte, dass Sie mir das sagen, raten würden?
Ach, Hornlehe ist ein wunderschöner Stadtteil und klar kann ich ein Loblied singen. Ich könnte jetzt die Superlative aufzählen, die es alle in Hornlehe gibt. Also Hornlehe ist ja nun Universitätsstandort für Bremen. Ne? Seit über 50 Jahren ist dafür bekannt. Es gibt einen riesengroßen Technologiepark. IT-basierte Unternehmen, die weltweit agieren, sind dort ansässig. Wir haben einen wunderschönen Rhododendron-Park, der gerade jetzt schon anfängt zu blühen.
War immer erst noch ohne Eintritt?
Immer noch ohne Eintritt, immer noch ohne Umzäunung, genau. Am Wochenende war ich da, deswegen kann ich sagen, also fängt an zu blühen. Der Europäische Friedensbuddha befindet sich in Hornlehe, im Rhododendronpark, in der Botanika. Wir können auf den Fallturm gucken, eine wunderbare wissenschaftliche Errungenschaft, die es jetzt auch schon so lange dort am Standort gibt und die es in der Form mit dem Katapultsystem für die Experimente im Prinzip nur dreimal weltweit gibt. Ja, also wenn man sich selber als Standort vergleicht mit den USA, mit China und dann kommt schon der Bremer Fallturm, das ist doch wunderbar.
Der Bildungscampus entsteht, auch ein Projekt, was interessant ist, Neuland, wo Neuland betreten wird.
Ja.
Oder würden Sie das nicht dazu aufzählen, zu den Höhepunkten oder zu den superlativen Hornlehes?
Es gibt viele kleine Projekte, die finde ich auch herausragend sind und die so einen Stadtteil einfach lebens- und liebenswert machen. Ne? Also dieses kleine, bisschen dörflich angehauchte, noch mit einer sehr gesunden Lebensatmosphäre, mit einer sehr gesunden gesellschaftlichen Struktur.
Das stimmt. Viele Wähler zum Beispiel wohnen in Hornlehe.
Viele.
Das
heißt,
also richtig, da ist das Durchschnittseinkommen relativ hoch.
Ja, wenngleich man immer nicht diejenigen außer Acht lassen darf, die eben davon nicht profitieren.
Nee, das stimmt.
Ne? Also aber die gibt es auch.
In Schwachhausen, Oberneuland ja auch, aber eine hohe Wahlbeteiligung lässt ja oft doch schon Rückschlüsse auch zu, ne? Auf den Bildungsstrahl.
Aber gesund meine ich auch, also wie geht man mit seiner Umwelt um, wie geht man mit der Natur um, wie geht man mit einander um, gesellschaftlich, wo hilft man einander, wie sieht gesellschaftliches Engagement und Ehrenamt aus, da kann ich auch von Lea auch ein Loblied singen. Was mich sehr beeindruckt auf der einen Seite und wo ich auch sehr stolz auf diesen Stadtteil blicke. Ja. Wenn Sie sagen, Sie möchten nach Hornlehe ziehen, dann würde ich das auch in jedem Fall unterschreiben.
Gibt es überhaupt Wohnungen?
Es gibt Wohnungen, es gibt Häuser, es gibt Reihenhäuser, aber es ist alles wirklich im etwas hochpreisigen Segment. Und der Wunsch, sozialen Wohnungsbau zu unterstützen, den gibt es. Den gibt es auch politisch aus dem Stadtteil heraus. Wenn wir dann endlich mit Investoren ins Gespräch kommen, dann wird leider eher so die rote Karte gezogen und gesagt, dann bauen wir weniger Wohneinheiten, dann müssen wir keinen sozialen Wohnungsbau machen.
Die Gewoba kann sich engagieren, die will das ja weitermachen.
Das will sie, genau.
Ja. Das Mühlenviertel, ne, das ist ja unglaublich, was sich da in den letzten, weiß ich nicht, wie 10 Jahren oder so getan hat. Also da sind sehr viele Wohnungen entstanden, aber die sind auch nicht billig, schätze ich mal. Mhm. Das sieht man eigentlich schon von außen, dass die nicht billig sind. Und ein kleines neues Infrastrukturgebiet, wo man eigentlich alles machen kann, glaube ich, da ist nicht nur ein großer Supermarkt, da ist eine Sparkassenfiliale, wo ja viele sagen, dass die immer weniger werden. Da gibt es eben eine ganz große, glaube ich sogar, da sind auch Immobilien, die LBS sitzt da, meine ich, ne?
Genau, das ist eine Stadtteilfiliale, die da entstanden ist, leider zulasten der kleineren Filialen, die im gesamten Stadtteil dann geschlossen wurden. Aber diese Stadtteilfiliale hat eine tolle, große Ausstrahlungskraft, bietet ganz viele Möglichkeiten, die Räume nutzen zu können und Veranstaltungen, die dort stattfinden.
Dann ist da, also da gibt es diverse Geschäfte, also eigentlich alles, was man braucht im Nahbereich. Ne? Mhm. Schätze mal, wie viele Wohnungen oder wie viele Menschen leben denn ungefähr im Mühlenviertel?
Oh, das ist jetzt eine spannende Frage. Das kann ich gar nicht beantworten, ohne nochmal in die Unterlagen
zu schauen. Das ist nicht so schlimm. Ich hab, also, auf jeden Fall, es sind schon sehr viele. Sehr viele Wohnungen sind da entstanden. Wird da eigentlich noch weiter gebaut?
Ja, oder ist, ist noch nicht ganz abgeschlossen.
Wenn man sozusagen vorne reinfährt, dann auf der linken Seite wird, glaube ich, weitergebaut. Also weiter sozusagen von der Hauptstraße nach hinten, genau. Aber da ist jedenfalls unheimlich viel. Und das sieht auch schön aus, finde ich. Ne? Gefällt Ihnen die Architektur, dieser rote Stein?
Die Architektur finde ich wunderbar.
Das Geschwungene.
Ja, ich kann mich noch entsinnen, das war noch vor meiner Zeit, dass es die Diskussion gab, dass man auf dem Areal sowas wie einen schönen Marktplatz etablieren könnte. Mhm. Der ist leider nicht gekommen, was ich ein bisschen traurig finde. Mhm. So als Treff- und Sammelpunkt. So wird jetzt ab und an eher so die Hochgarage oder die Stellplätze im höheren Bereich des Rewe-Marktes werden dann als Treffpunkt für Jugendliche genutzt. Ja. Aber ja, so ein Markt wäre auch nochmal toll gewesen. Oder dass man gesagt hätte, wir wollen an dem Standort, weil eben so viele Wohnungen entstehen, auch nochmal eine Kita errichten. Ist leider auch nicht gekommen. Aber dafür waren die Planungen dann auch schon zu weit fortgeschritten. Mhm.
Sie haben ganz am Anfang mal gesagt, dass Sie eins der Projekte, die Sie gerne sehen will, wäre die Untertunnelung der Achterstraße.
Ja, genau.
Daraus wird ja wohl nichts mehr werden, oder?
Das war im Rahmen des ersten Vorstellungsgespräches im Beirat, wo ich auch am Ende gesagt habe, irgendwie, das war jetzt keine Glanzleistung, wenn ich mich selbst beurteilen müsste, 2013. Nee, aber
die ist ja richtig. Nur jetzt ist gerade der Bahnübergang saniert worden, mit ziemlich aufwendig. Genau. Ne?
Also da wird's aber nie es eine Untertunnelung geben.
Nein, ist auch wahnsinnig
die kommt,
teuer, ne?
Die kommt einfach nicht. Nein.
Ich glaube, das Problem ist, also das habe ich sowieso gelesen, Hornlehe hat, wenn dann Verkehrs- oder einige Verkehrsprobleme. Ne? Es geht um Verdrängungsverkehr und so weiter. Ja. Da ist es zum Beispiel so, dass viele umfahren den Bahnübergang. Ne?
Geht oder jetzt nicht mehr, weil die Schranken jetzt gut ausgebaut sind. Da ist jetzt nicht mehr so viel.
Ach, das ging, aber vorher sind ja immer an dieser Straße da vorbeigefahren. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen.
Genau.
Und das ist für die Anwohner natürlich total blöd. Ne?
Ja, der Verkehr wird nicht weniger. Also wenn wir auf die Haushalte blicken, wo früher ein PKW pro Haushalt gereicht hat, stehen jetzt meistens zwei. Das heißt, es wird jetzt auch auf den Straßen eng, die Parkplätze, das wird alles eng. Das merken die Menschen, obwohl wir, wenn wir das jetzt mit dem Innenstadtbereich vergleichen, noch relativ gut aufgestellt sind und auch immer noch Parklücken finden und Angebot noch vorhanden ist. Aber generell, der Verkehr ist viel. Und wir haben halt nur einen Hauptstraßenzug, der diesen ganzen Stadtteil einmal durchzieht, der gesamte Heerstraßenzug. Und dann gehen da links und rechts die Straßen von ab. Und das macht es schon ein bisschen schwierig. In der Mitte die Straßenbahn, die für ganz viel Entlastung sorgen sollte, bringt nicht die gewünschte Entlastung.
Naja, es ist ein bisschen weit weg vom Stadtkern, dass man eben nicht alles mit dem Fahrrad machen kann, schon gar nicht, wenn man 2-3 Kinder hat. Ne? Selbst mit dem Lastenrad, glaube ich, wird es da schon
schwierig. Es gibt tolle Radwegeverbindungen mittlerweile. Also so weit weg sind wir nicht. Es sind nur 20 Minuten mit der Straßenbahn. Ja. Und mit dem Fahrrad nicht viel länger. Und dazu braucht man nicht mal ein E-Bike. Wenn man ein bisschen geübt ist, kriegt man das auch mit 20 Minuten hin.
Aber wenn man 3 Kinder hat im Alter zwischen 8 und 10 Jahren, der eine muss zum Fußball, sage ich immer, die andere muss zum Ballett und der dritte will bei der Oma übernachten. Da, ne, das sind ja oft so Fälle, die, glaube ich, dann einfach vergessen werden, dass man dazu viele das Auto benutzen, schätze ich mal. Oder man muss schon sehr sportlich sein, würde ich mal sagen, um Kinder
zu haben. Ja, wenn man zur Oma will, kann das durchaus zutreffen. Für Sport, würde ich jetzt sagen, ist es nicht zwingend erforderlich. Dafür haben wir wunderbare Sportvereine. Und auch einen wunderbar großen Sportverein, der dies Jahr ein 125-jähriges Jubiläum feiert.
Ja. Mhm. Was ich ganz vergessen habe, also was ist denn das, was Sie in diesen 10 Jahren oder 9,5 Jahren, wo Sie sagen, das finden Sie ganz besonders toll, dass die das begleiten durften oder meinetwegen auch die Idee hatten, was auch immer. Mhm. Was ist das, wo Sie sagen, das werde ich nie vergessen, das hat mich geprägt in dieser Zeit im Ortsamt?
Das sind mehrere Sachen, weil das ja alles so in Etappen gefühlt abläuft. Also alles, was Bauvorhaben sind, insbesondere öffentliche Bauvorhaben, die dauern ja ewig und 3 Tage. Ob man da einen Kita-Bau oder einen Schulbau begleitet, ob man eine Campuslösung begleitet, also das dauert ja noch länger als 10 Jahre mitunter. Aber wenn ich jetzt schaue, 2015, 16 hatten wir die vielen Geflüchteten, die nach Bremen gekommen sind, die natürlich auf alle Stadtteile verteilt waren. Das ist so eine Etappe, wo ich sage, da sind wir richtig gut gewesen als Stadtteil, eben mit diesem ehrenamtlichen Engagement, dass wir die Menschen aufgenommen haben, dass wir sie begleiten konnten, dass sie bei uns Unterschlupf gefunden haben. Da ist der Stadtteil und die Menschen sehr, sehr vorbildlich gewesen. Dann gibt es ja diese ganze Corona-Phase, die ja auch 2,5 Jahre dauerte, wo man dann auch überlegt hat, Mensch, gefühlt kommt das Stadtteilleben zum Erliegen, aber ja nicht wirklich so ganz. Es haben sich alle Vereine individuell Gedanken gemacht. Wie kriegen sie das gelöst? Wie können sie ihre Mitglieder halten? Wie können sie auf Menschen zugehen? Es gab sogar über den Beirat und das Ortsamt initiiert eine Projektgruppe, die sich online getroffen hat und in deren Ergebnis ein Rezeptebuch veröffentlicht wurde. Das war dann Corona-bedingt eben Online-Treffen, die Menschen eingebunden haben in den Stadtteil. Es gibt ja weitere Projekte, wenn ich jetzt an Schul- und Kita-Ausbau denke, wo ich sage, Mann, da will ich gerne noch sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und ganz stolz bin ich, dass wir es geschafft haben, in Hornlehe eine neue Werbegemeinschaft zu
gründen.
Das
habe ich gelesen, ja.
Ja.
Die ist noch relativ jung jetzt, ne?
Ja, die ist, die ist ein Jahr alt jetzt und hat dafür für dieses eine Jahr, wo sie existieren, schon so viel auf die Beine gestellt. Und das ist halt auch so eine Folge gewesen aus der Corona-Pandemie, dass wir geguckt haben, wie können wir die Stadtteilzentren, von denen wir in Bremen aufgrund dieses langgestreckten Status ja mehrere haben, wie können wir die irgendwie unterstützen, haben zusammen mit dem Wirtschaftsressort ja auch ein bisschen Gelder akquiriert. Auch einmalig, dass ein Ortsamt sagt, wir beantragen bei einer anderen Behörde Gelder. Wir haben keinen Quartiersmanager, der es hätte übernehmen können oder sonstige Stadtteilmanagementgruppen, die oder Vereine, die eben auf Gelder hätten zurückgreifen können. Da haben wir das als Ortsamt gemacht und gesagt, wir unterstützen euch, liebe Gewerbetreibende, aber irgendwann früher oder später wäre es toll, wenn ihr euch selber zusammenfinden würdet. Das hat uns als Ortsamt ein ganzes Jahr gekostet, wo wir sagen, das ist richtig gut investierte Zeit gewesen, richtig gut investierte Gespräche. Und am Ende steht eine Werbegemeinschaft da mit einem 1A-Vorstand, selbst organisiert und super aktiv, die dann bei Stadtteilfesten gleich aufgetreten sind, die einen eigenen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt haben, jetzt Ende letztes Jahr, und die einfach voller Power weitermachen. Das macht mich stolz.
Ja, gibt es auch Tiefen? Ich habe ein Interview nach 100 Tagen im Amt, haben Sie ein Interview gegeben, da haben Sie gesagt, Tiefen gab es nicht, 100 Tage ist ja jetzt auch vielleicht eine Schonfrist sozusagen, aber gab es denn auch irgendwelche Tiefen oder Sachen, die schiefgegangen sind, mit denen Sie nicht gerechnet haben?
Also persönlich würde ich das ausschließen, dass es Tiefen gab. Politisch gibt es eher, also keine Tiefen, aber so ein bisschen Rückschläge. Wenn man voller Enthusiasmus Beschlüsse fasst mit dem Beirat zusammen und frohen Mutes ist, jetzt etwas Gutes für den Stadtteil auf den Weg bringen zu können. Um da mal ein Beispiel zu nennen, ist, die Wilhelm-Focke-Oberschule möchte gern Klimacampus werden mit der daneben liegenden Grundschule, Marie-Curie-Grundschule. Und das zieht sich alles wie Kaugummi in die Länge und man denkt, wir haben das doch jetzt aber besprochen und liebe Behördenvertreter, ihr wart doch da und ihr fand doch das Konzept auch toll und die Schulleitungen haben sich mit euch hingesetzt. Woran hapert es denn jetzt?
Woran hapert es denn dann?
Ehrlicherweise glaube ich, in erster Linie hapert es an Geld und an personellen Ressourcen, die das alles irgendwie bündeln können und dann auch schneller zusammenfassen können und dann auch am ganzen Verfahren. Wie schnell kriegt man Gebäudestrukturen auf den Weg gebracht?
Ist einfach alles zu kompliziert, ne?
In Bremen dauert es einfach lange. Es dauert lange. Manchmal würde ich mir wünschen, es gibt irgendwie die Musterkita A und die Schullösung B und die kann man an jedem Standort hinsetzen, ohne dass man jetzt ewig lange Planungsverfahren macht. Da ist Bremen aber so, dass, wie in vielen anderen Sachen, dass so seinen eigenen Weg geht und sagt, nö, ich bin jetzt hier ein kleiner Dickschädel und ich mache das so und das passt hier ganz gut in diesen Stadtteil rein. Es passt an diesen Standort ganz gut oder es hat sich historisch entwickelt und wir machen das alles ein bisschen anders. Und dafür dauert es dann auch länger. Manchmal ist es auch ein bisschen teurer.
Ja, das ist natürlich schwierig. In diesem Jahr wird wieder gewählt.
Ja.
Stellen Sie sich wieder zur Wahl, schätze ich mal.
Ja,
so wie Sie erzählen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Sie sagen würden, es würde mir reichen.
Nein, das ist eine großartige Arbeit. Ich habe ja schon gesagt, also diese Verbindung zwischen Politik und Verwaltung und dieser vielfältige Aufgabenbereich, den man begleiten darf als Ortsamtsleitung, das ist toll. Also ich kann mir eigentlich keinen schöneren Job vorstellen. Wobei, es ist nicht nur Job oder es ist nicht nur Beruf, würde ich auch sagen, ein bisschen Berufung, Herzblut. Viel Herzblut hängt da dran.
Sie haben ja schon ganz am Anfang gesagt, Sie haben einfach auch wahnsinnig viel zu tun jetzt, ne? Seitdem Sie das machen. Das sind eben auch keine 8-Stunden-Tage.
Ja.
Das muss man auch, da muss man sich schon richtig reinknien können, ne?
Sonst da muss man sich reinkriegen, da muss die Familie auch mitspielen. Ich bin ja jetzt vor 5,5 Jahren auch nochmal spät Mutter geworden und das alles zu vereinbaren. Aber es gibt mir auch nochmal ganz andere Einblicke. Also ich kann ganz gut mit der Not von Eltern umgehen, die sagen, ich habe keinen Krippenplatz, ich habe keinen Kita-Platz, ich bekomme keinen Hortplatz.
Aber Sie haben doch hoffentlich einen Kita und einen Krippenplatz gehabt.
Ehrlich gesagt, Frau Hellwig, ich musste mit meiner Familie jedes Jahr aufs Neue kämpfen, dass wir irgendwie eine Betreuung gefunden haben. Also es ist tatsächlich nicht einfach. Mhm. Weder im Krippen- noch im Kita-Bereich oder jetzt steht der Hort an. Mhm. Und jedes Mal stehe ich kurz vor der Frage, muss ich jetzt meinen Job tatsächlich aufgeben oder nicht?
Mhm. Ja, das ist kritisch, finde ich auch.
Es darf halt nicht sein, ne?
Weil manche, das sage ich ja, also gerade Bremen gilt ja als auch Stadt mit sehr vielen Alleinerziehenden und die meisten möchten ja gerne, ich glaube viele sagen ja, nur Kind, das ist auch überhaupt nicht das, was ich will Kollegen haben, ich will mich mit Erwachsenen, mehr mit Erwachsenen zu tun haben, weil Arbeit ist ja nicht nur Brötchenerwerb, Arbeit ist ja viel mehr.
Ja, richtig.
Identität oder auch Kollegenschaft oder was Produktives machen oder so, ist eben doch anders als in der Freizeit, ne? Also das finde ich auch schwierig, wenn es einfach nicht geht. Man überlegt, denkt ja andauernd, es wäre im Moment Fachkräftemangel. Wie kann es noch einen Arbeitslosen geben? Aber da fängt es eben an mit den Problemen.
Ich kann auch nicht alle in eine Form reindrücken. Das hat mich meine Arbeit früher schon gelehrt, dass ich sage, natürlich haben wir schon immer ein Personalproblem beispielsweise in der Pflege gehabt oder in der Kinderbetreuung, aber ich kann nicht arbeitslose Personen A, B und C nehmen und sagen, so, du gehst jetzt hier bitteschön in die Pflege rein. Dafür muss man dann auch schon gemacht sein. Wenn ich Berührungsängste habe, wenn ich mit den Menschen nicht klarkomme, wenn ich mich vielleicht teilweise auch ekel vor bestimmten Aufgaben, dann bringt es mir doch nichts, da jemanden reinzudrücken, der mir nach einer Woche eine Krankschreibung auf den Tisch packt.
Bei Langzeitarbeitslosen ist es ja auch oft so, dass die tatsächlich mit Problemen, also mit Krankheiten zum Beispiel,
auch, ja.
Also ob Suchterkrankung oder psychische Erkrankung, dass das einfach ganz schwierig ist und dann man nicht sagen kann, jetzt fang mal an, da vorne in der Bäckerei auszuhelfen. Ne? Ich glaube, das wird auch oft vergessen.
Ich glaube, da haben die Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern einen guten Blick für. Und es gibt ja auch so eine Art Stufenprogramme, ne? Dass man erstmal sagt, wir kümmern uns jetzt erstmal mit dir gemeinsam um die Gesundheit, um eine Stabilität, um eine Wohnung, um ein soziales Umfeld. Und dann fangen wir ganz klein an, entweder mit kleinen Gelegenheitsarbeiten, Minijobs oder wir probieren einfach mal einen völlig anderen Arbeitsbereich aus. Guck, wie du dich fühlst und fang dann an zu qualifizieren, damit Menschen eben irgendwann von ihrer eigenen Hände Arbeit auch leben können.
Aber man muss sich schon damit abfinden, dass es immer welche geben wird, wo das einfach nicht geht.
Ja, natürlich. Immer.
Oder wo man viel mehr tun müsste, wo man, weiß ich nicht, Therapie und alles mögliche, also was so eine umfassende Betreuung wäre, dass man, das schafft dieser Staat eigentlich gar nicht. Ne?
Genau.
Oder im Moment überhaupt nicht. Sie sind Mutter geworden, Ihr Kind ist 5,5, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Ich habe Sie auch kennengelernt als Inga Nitz. Ich habe nämlich erst gedacht, dass ich gesagt, Inga Köstner in 4 Jahren der Bürgerschaft müsste ich doch eigentlich kennen, aber ich konnte mit dem Namen gar nichts anfangen. Sie sind keine verheiratete Köstner, sondern Sie waren eine verheiratete Nitz? Nee.
Ich war eine verheiratete Nitz und bin jetzt eine verheiratete Köstner.
Achso, und Ihr Mädchenname, wie ist der?
Borngräber.
Achso, Borngräber, verstehe. Was machen Sie sonst noch? Was kann ich noch über die Person Inga Köstner erfahren?
Ich habe jetzt, während mein Kind in die Kita gegangen ist, 2 Jahre den Elternverein geleitet, habe da den Vorsitz übernommen.
Das haben Sie auch noch nebenher gemacht?
Das habe ich auch noch nebenher. Das ist schon nicht ohne. Also Respekt vor allen Vereinsmitgliedern, die so einen Elternverein aufrechterhalten und die ganze Arbeit, die da dran hängt. Also 2 Jahre habe ich da mitarbeiten dürfen und ein bisschen auch was auf den Weg bringen dürfen. Ja, aber ansonsten habe ich eine ganz große Leidenschaft. Seit 2017 darf ich Menschen verheiraten. Ich bin Eheschließungsstandesbeamtin.
Ja. Ach, hat das was mit der Ortsamtsleitung zu tun?
Nein, gar nicht.
Könnte ich das auch werden?
Nein, das könnten Sie nur werden, wenn Sie im
öffentlichen Dienst
arbeiten.
Ah ja.
Genau. Das ist eine Bremensie. Die gibt es in anderen Bundesländern so nicht. Bremen hat sich das mal überlegt, weil die Außenfraustandorte zugenommen haben. Also es gehen nicht mehr alle Menschen zum Standesamt und sagen, wir wollen jetzt gerne heiraten, sondern es soll ja ein Highlight sein. Mhm. Und so kann man zum Beispiel auf dem Bremer Fallturm die Ehe schließen oder auf den Lürkropphof in Oberneuland.
Aber dann engagiert man sie, weil nicht jeder Standesbeamte dahin will? Oder wie ist das? Oder braucht man einfach mehr Standesbeamte und deswegen?
Man braucht mehr Standesbeamte und dafür gab es dann für Bremen ein Auswahlverfahren, dass man gesagt hat, wir suchen Eheschließungsstandesbeamtin. Voraussetzung ist, sie arbeiten im öffentlichen Dienst, dann bewerben sie sich bei uns.
Man könnte auch bei der Müllabfuhr quasi, nichts gegen die Müllabfuhr, aber das ging ja auch.
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob die Anstalten öffentlichen Rechts
oder
da gleichgestellt sind.
Das heißt ja auch nicht mehr Bademeister, das heißt auf Fach. Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall das, was man früher genannt hat. Da macht man irgendeine Ausbildung?
Man macht erstmal dieses Ausschreibungsverfahren mit, dann wird eine Auswahlkommission gebildet, ein Vorstellungsgespräch findet statt und wenn man dann irgendwann zum Zuge kommt und sagt, ja, wir könnten uns das mit Ihnen ganz gut vorstellen, dann muss man einen Lehrgang besuchen, um eben Eheschließungsstandesbeamte mit den ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen werden zu können.
Aber das machen Sie ja dann wahrscheinlich viel am Wochenende, oder?
Genau, das passiert dann viel am Wochenende.
Das machen Sie noch on top?
Ja.
Weil Sie das so glücklich macht, oder
das
warum?
Das ist so wunderbar. Also Sie haben rund um die Uhr während dieses Trautages, egal ob Sie ein Paar verheiraten oder fünf Paare verheiraten, Sie haben es nur mit glücklichen Menschen zu tun. Und das färbt so ab.
Ja.
Ja, also allein die Vorbereitung ist schon immer ganz toll, wenn man die Geschichten der Paare erfährt, was steckt da so dahinter.
Damit man das ein bisschen persönlich macht.
Genau, genau.
Ne?
Ja. Wie haben die sich kennengelernt? Und mein Anspruch ist dann halt so eine halbwegs humorige, ernsthafte, aber auch sehr emotionale Rede vorzubereiten. Das braucht immer so ein bisschen Zeit. Aber dann die eigentliche Eheschließung, das macht so glücklich.
Glückliche Menschen. Manche weinen, ne? Mütter weinen heißt es ja immer, oder Väter, oder alle weinen.
Ja.
Die weinen vor Freude schon oder vor Rührung, aber sie weinen manchmal jedenfalls.
Ja, aber es ist ein bunter Mix. Aber sobald man merkt, da fängt jetzt an, eine Träne zu rollen, dann geht es auch gleich wieder in den Humor rein.
Ja. Aber denken Sie nicht bei manchen Paaren, na, das wird nicht lange halten? Oder macht man sich solche Gedanken?
Nee, das maße ich mir tatsächlich überhaupt nicht an. Und die Gedanken lasse ich auch nicht zu, sondern ich denke immer, die werden irgendwas aneinander gefunden haben, was sie glücklich macht.
Ja.
Und ich begleite sie ja nur für diesen glücklichen Teil. Ob es dann irgendwann mal in 15 oder 20 Jahren eine Scheidung gibt, das ist ja gesellschaftlich auch mittlerweile so anerkannt, dass sich da auch Wechsel ergeben können. Ja, das ist okay.
Ja, wie viel Paare haben Sie denn schon getraut? Wissen Sie das ungefähr?
Müsste ich schätzen. Hm. Irgendwas zwischen 200-300, denke ich, werden es schon sein.
Ja. Sie sind ja als Standesbeamtin. Ist das dann so, dass Sie dann auch immer mit trinken und essen müssen und dass Sie immer versuchen?
Nein.
Das ist gar nicht.
Nein.
Ich dachte immer, das würde man machen, dass man einfach, weil man sich so gefreut hat über die schöne Trauung oder so, dass man, aber eingeladen werden Sie wahrscheinlich schon häufig, nur dass Sie machen es halt nicht, ne?
Es ist immer noch eine Amtshandlung.
Weil also, die Pfarrer werden doch aus dem Fernsehen. Ich habe nicht geheiratet, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber da sitzen die Pfarrer doch hinterher auch nur beim Kaffee noch mit am Tisch.
Ich glaube, das ist auch nicht mehr so üblich, außer bei kirchlichen Trauungen vielleicht. Aber man muss sich das vorstellen wie so ein Amtsgang, der aber nicht auf dem Amt stattfindet, sondern in einer schönen, selbstgewählten Umgebung, einen geweihten Traustandort und der auch zeitlich befristet ist. Also wenn Sie jetzt sagen, auf dem Fallturm möchte ich gern heiraten, dann gibt es bestimmte Vorgaben, wie viele Gäste darf ich mitbringen und wie viel Zeit habe ich dann? Dann weiß ich auch, okay, von den 2 Stunden Aufenthalt, die das Paar mit seinen Gästen dort verbringt, darf ich ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten reden und den Rest, da überlasse ich die Gesellschaft auch sich selbst, dass sie dann in Ruhe anstoßen können, dass sie den Blick von oben genießen können, zieht man sich auch sanft wieder zurück.
Wo trauen Sie denn noch auf dem Fallturm? Kann man im Rhododendronpark heiraten?
In der Botanika kann man heiraten.
In der Botanika und wo noch?
Und auf dem Lürkropphof bin ich öfter noch. Das ist jetzt nicht Stadtteil Hornlehe, sondern Oberneuland.
Aber Sie machen das ja wahrscheinlich dann überall. Ne? Sie sind nicht als Standesbeamte nur für Hornlehe da, sondern Sie könnten das auch sonst so in Bremen machen.
Genau, ich kann mich für die einzelnen Traustandorte melden. Aber ehrlich gesagt, bei den 3 Traustandorten das bin ich schon ganz gut ausgelastet. Ja. Muss ja auch irgendwie alles in die Planung zwischen Ortsamt, Beirat, Familienleben passen. Aber das ist mein Hobby, meine Leidenschaft und das mache ich super gern. Mhm. man kommt immer mit einem Strahlen nach Hause. Man ist nicht frustriert, sondern man freut sich einfach.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das ist,
so schön. Ist was ganz Positives. Haben Sie sonst noch was, womit Sie irgendwie runterkommen können nach so einer anstrengenden Beiratssitzung? Ich meine, vielleicht sind Sie in Hohenlehe nie anstrengend.
Anstrengend, herausfordernd, sagt man ja immer. Man
sagt ja nicht anstrengend. Genau. Man genau. sagt ja auch nicht, es ist ein Problem, sondern es ist ein Thema.
Oder eine Herausforderung, ja, genau. Man muss sich vielen Herausforderungen stellen. Das ist so unterschiedlich. Also es gibt Beiratssitzungen, da geht man freudestrahlend raus, weil man sagt, es ist irgendwie alles rund gelaufen. Mhm. Also es hat gepasst vom Thema her, von den Zuschauern, von den Referenten, vom Beirat, der sehr engagiert diskutiert. Und dann gibt's aber auch so kleine Sachen, wo man sagt, Mann, da habe ich mich aber gerade auch persönlich vielleicht wieder hinreißen lassen. Mhm. Immer mal wieder so ein Balanceakt. Dann gehe ich zumindest hart mit mir ins Gericht im Nachgang so einer Sitzung, ohne dass man mir das jetzt, glaube ich, in der Sitzung direkt anmerkt. Runterkommen heißt dann, die Fahrt von Hohenlehe nach Bremen Nord ist dann immer schon mal so ein Cooldowner. Ja, und zu Hause nochmal eben zwei Seiten Buch lesen, das hilft.
Was denn zum Beispiel?
Einmal durchatmen. Ich habe jetzt zuletzt Der Gesang der Flusskrebse gelesen.
Mhm, das kenn ich auch.
Ein ganz tolles Buch, also war völlig begeistert davon. Mhm.
Es darf ich aber fand auch die Liebesgeschichte ein bisschen zu kitschig.
Ja, ja.
Aber die
passen da rein.
Die Naturbeschreibungen sind unfassbar toll.
Die sind wunderbar.
Finde ich auch, ja. Muss man echt sagen.
Also zu Recht ein Bestseller. Aber es kann auch, wie jetzt im Urlaub, die Biografie von Kurt Krömer sein, den ich abgöttisch liebe.
Der Alkoholiker war oder trockener Alkoholiker ist und Depressionen hatte.
Genau, genau.
Ist auch nicht nur, ist ja kein lustiges Buch. Auf seine Art
auf seine
erzählt.
Art, gut geschrieben, stand, ja.
Ja. Ja, ich finde ihn auch sehr lustig, fand ihn auch gut.
Ansonsten bin ich eher so bei den Krimis zu Hause.
Ah ja.
Fitzek habe ich jetzt gelesen, Elternabend, was ja kein Thriller ist, auch wenn der Titel danach klingt, hat er ja als Unterzeile geschrieben. Aber da bin ich dann doch wieder zum Thriller-Genre zurück. Ah ja. Habe es jetzt noch nicht angefangen, Mimik, aber liegt bei mir auf dem Nachttisch.
Verstehe. Ja, das waren so meine Fragen, die ich an Sie hätte. Haben Sie noch irgendwas, was wir ausgelassen haben, was aber wichtig ist, wenn jemand Sie kennenlernen will, was wir hier noch kurz besprechen könnten?
Da müsste ich erst mal sagen, ich bin glücklich vergeben, mich kennenlernen. Nein, man kann mich erreichen. Ich bin eine Ortsamtsleiterin, um in meiner Funktion zu bleiben, zum Anfassen. Also meine Tür steht immer offen im Ortsamt, Telefon. Da sind manche Leute überrascht, dass sie
gehen
sagen.
Sie gehen selbst ans Telefon.
Genau. Ja, natürlich.
Das also, ist auch nicht überall so.
Ja. Wir sind drei Mitarbeiterinnen im Ortsamt Hohenlehe. Also was soll ich da erwarten, dass da jemand meine Vorzimmerdame spielt? Das ist Quatsch. Mhm. Ne? Also wenn, dann bin ich schon real dran. Wenn ich nicht dran bin, dann bin ich entweder im Gespräch, in oder einer Sitzung oder eben auf Termin. Ja, also man kann mit mir reden, man kann mit mir Kaffee trinken, man kann seine Sorgen und Probleme bei mir lassen, die den Stadtteil betreffen. Was ich ganz toll finde, ist, wenn man mit konkreten Vorschlägen kommt, die den Stadtteil betreffen und auch ein bisschen voranbringen. Und ich versuche auch immer wieder den Beirat zu ermuntern, ein bisschen progressiver nach vorne zu gehen. Und jetzt seit der letzten Beiratswahl haben wir wirklich einen sehr engagierten Beirat, sehr ein Wohlfühlbeirat, kann ich fast sagen. Also es gibt jetzt nicht dieses Hauen und Stechen und Niedermachen, weil alle wissen, wir bewegen uns in einem Rahmen, der auf Stadtteilebene sich abspielt und alle wollen irgendwie das gleiche Ziel erreichen, wollen die Menschen erreichen und wollen, dass die Lebensbedingungen für die Menschen vor Ort sehr schön sind oder noch besser werden. Und wenn es dann da hilft, dass man auch mal über lockere Gehwegsteine spricht, dann spricht man halt über lockere Gehwegsteine, wo es Probleme in der Welt gibt, die ganz anderer Natur sind.
Mhm. Sie wollen gerne weitermachen, aber es könnte ja weitere Kandidaten geben, weil das ist ja ein attraktives Amt. Aber das wissen Sie noch nicht, ob es weitere gibt.
Ich rechne damit, ganz ernsthaft.
Weil es auch 10 Jahre ist auch eine lange Amtszeit.
Ne? Ja.
Also es ist ja schon eine große Sicherheit eigentlich. Oder man kann sich ordentlich einarbeiten, man kann ordentlich was machen. Das ist ja bei 4 Jahren, da wurde ja auch schon drüber diskutiert, ob die Wahlperiode verlängert wird oder sie ist ja nur noch in Bremen und im Bundestag, glaube ich, bei 4 Jahren. Das ist schon ein großes Plus.
Es ist ein wirklich großes Pfund, mit dem man da wuchern kann. Auf jeden Fall die Einarbeitungszeit, würde ich schätzen, dauert schon ein Jahr. Also das war ein Vorteil aus den beiden Klageverfahren am Anfang, dass ich gesagt habe, zwischen der ersten Kandidatenvorstellung und der zweiten Kandidatenvorstellung lagen ungefähr ein Jahr und ich konnte mich so gut mit dem Stadtteil vertraut machen, dass auch meine zweite Vorstellungsrunde deutlich anders ausfiel als die erste Vorstellungsrunde. Und ja, auf so eine lange Legislatur betrachtet, braucht man diese Zeit auch. Also ich möchte nicht wie in der Bürgerschaft oder wie im Bundestag mich ein Jahr einarbeiten müssen, zwei Jahre vielleicht Projekte anstoßen oder begleiten, um dann im vierten Jahr schon wieder im Wahlkampf mich zu befinden. Das macht das Amt auch sehr spannend, eben dieses überparteiliche Arbeiten und nicht in Parteistrukturen eingebunden sein, wie so ein Parteisoldat kämpfen zu müssen. Ja, also ich werfe meinen Hut wieder in den Ring. Ich bin wirklich gespannt. Ich kenne die Kandidatenlage bis zum Schluss nicht, sondern hoffe natürlich, dass ich als Amtsinhaberin eingeladen werde vom Beirat, dass sie sich nochmal meine Vorstellung anhören oder vielleicht auch meine Ziele für die nächsten Jahre.
Man erfährt das nicht, spricht sich sowas nicht rum?
Nein, dann würde das Verfahren wieder anfechtbar sein.
Ach so, das ist sowas, ja, das ist äußerste Geheimhaltung.
Total.
Ah ja, das wusste ich gar nicht.
Es ist, die Senatskanzlei ist federführend für das Verfahren verantwortlich. Der Beirat ist involviert. Es gibt nicht öffentliche Sitzungen.
Aber das ist
Verschwiegenheitsverpflichtung.
Dass da keiner quasselt in Bremen, das kann doch gar nicht sein. Natürlich wird er Ihnen das anvertrauen unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Aber dass man das nicht mitkriegt, das wäre in Bremen wirklich sensationell, wenn das so wäre.
Aber sagen wir mal so, ich habe zwei Wahlverfahren mitgemacht und die liefen unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Ja. Mir ist nichts angetragen worden, ich konnte nirgendwo Infos bekommen.
Sie konnten ja auch nicht in der Senatskanzlei mal fragen, weil Sie ja selber betroffen waren.
Richtig.
Aber wenn jemand anders, der irgendwie jemanden kennt, mal fragen würde, hier, wie fängt der Nachname mit P an oder irgendwie sowas?
Dann meistens würde man ist es so, dass die Menschen, die sich da zur Wahl stellen, das vielleicht kommunizieren, dass sie sagen, ja, ich werfe da meinen Hut auch in den Ring, dass darüber rauskommt.
Oder die oder Partei das weiß, ne, über die Partei vielleicht rauskommt.
Kann
weil
auch
das
sein,
ja auch meistens zumindest die Partei Interesse daran haben könnte. Ne?
Das kann man sich
vorstellen.
Sein,
ne? Ja. Naja, wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Also, wie gesagt, ich hoffe auf eine Einladung und dann hoffe ich,
Wann ist das Ende des Jahres?
Ich bin bis zum 30.11. jetzt als Ortsamtsleiterin auch ernannt.
Na, da müsste man so, ja langsam.
Bis dahin muss dann das Verfahren auch abgeschlossen sein.
Ja, ja, ich bin gespannt.
Ich auch. Gut. Aber frohen Mutes.
Ja. Dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und ich danke den Zuhörern und Zuhörern.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.